1450 Jahre sind vergangen, seit Gott seinem Volk im Heiligtum den Weg der Erlösung aufgezeigt hat. Bevor Jesus Christus auf die Welt kam, sandte der Allmächtige Johannes den Täufer. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, das da ist in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, auf das er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk, das da ist in Vergebung ihrer Sünden. Ja, aber sie haben doch seit Moses Zeiten die tägliche Vergebung im Heiligtum erfahren. Ist es möglich, dass der Mensch durch eine Zeremonie, die nicht mehr verstanden wird, oder durch menschlich gemachte Veränderungen Gott aus den Augen verlieren kann? Johannes der Täufer ist am Jordan und tauft Menschen, die zu seinem Ruf der Buße gekommen sind. Auch Jesus kommt zu ihm aus Galiläa an den Jordan, dass er sich von ihm taufen lasse. Aber Johannes wehrt ihm und spricht: Ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus antwortet ihm: Lass es jetzt also geschehen. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Welche Gerechtigkeit? Christus kommt als zweiter Adam auf die Welt, aber zugleich ist er auch Gottes Sohn, der durch diese Doppelfunktion Himmel und Erde wieder verbinden kann und tut. In 1. Korinther 15,22 lesen wir: Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und in Vers 45: Der erste Adam ward zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht. Erinnern wir uns an das Waschbecken im Vorhof. Gott setzt anstelle dieses Meeres die Taufe ein, damit jeder Mensch sich mit Wasser reinwaschen kann, um in das Heilige gehen zu können. Die Taufe ist in der neuen Zeit nur das Bekenntnis und die Entscheidung eines mündigen Menschen, dass er auf der Seite von Gott stehen will, analog der Beschneidung im Alten Testament der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Wir haben in Matthäus 1,1-17 gelesen, dass Jesus Christus ein Sohn Davids ist. Warum werden dreimal 14 Glieder erwähnt, von Abraham bis zu Christus? Im Hebräischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Der Name David hat einen Zahlenwert von 14. In 1. Mose 22,18 verspricht Gott dem Abraham: Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Durch diese Hervorhebung soll den Menschen die Sicherheit gegeben werden, dass dieser Jesus der versprochene Messias ist. Im Hebräischen gibt es nur Konsonanten. David wird somit D-W-D, Dalef, Waf, Dalef geschrieben und hat ebenso eine tiefe Bedeutung. Dalet bedeutet Tür oder Weg und anderes mehr im biblischen Sinne. Waff bedeutet Haken. Im Heiligtum hängt der Vorhang, der Jesus Christus bedeutet, an Haken von oben her angemacht sind. In Hebräer 10, 19 bis 23 lesen wir, so wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von bösem Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit stillen, dass, so uns unser Herz verdammt, Gott größer ist denn unser Herz und erkennt alle Dinge. Wenn wir das Johannesevangelium studieren, dann finden wir alle Texte, die Bezug nehmen auf das Heiligtum, die Christus auf sich bezieht. So können wir jetzt mit ihm durch das ganze Heiligtum gehen. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isset, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Leider verstehen manche Menschen die Symbolik von Brot und Fleisch nicht. Am Abend mit seinen Jüngern setzt Christus das Abendmahl ein, denn bald wird der sichtbare Schaubrottisch nicht mehr existieren. 70 Jahre nach Christus wird der Tempel durch Titus und einem großen römischen Herr komplett zerstört und wird gemäß Weissagung auch nicht mehr, nie mehr aufgebaut werden. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es ist schon erstaunlich, dass es heißt, dass er das wahrhaftige Licht ist, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Aber er erwähnt auch, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke sind böse. Gott ist das Licht, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ist Gottes Angebot nicht groß, dass er nicht will, dass jemand im Dunkeln sitzen bleiben muss? Denn er sagt ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volles Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der Hohepriester im Heiligtum, der seine Schafe auf der Schulter und am Herzen trägt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dessen die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Als Erstlingsgabe im dritten Jahrfest in Bezug auf das Heiligtum. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Sind einmal durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Denn Gott verspricht, wahrlich ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich bin der Weg durch den Vorhang und die Wahrheit, der Erlöser und das Leben als Schöpfer von Himmel und Erde. Dadurch wird der Weg offen zu unserem Vater. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisset ihr und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und unser Vater, der Allmächtige, thront im Allerheiligsten auf seinem Thron über den Cherubim. Und Jesus Christus sitzt nun zu seiner Rechten nach seiner Auferstehung und bittet und steht für uns ein. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Im Vorhof beim täglichen Opfer auf dem Brandopferaltar mit ein Viertel hin Wein zum Trankopfer. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jegliche, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vor vielen Jahren, als ich noch Jugendleiterin war, hatten wir in einer Gebetswoche ein Büchlein von Günther Maurer durchgenommen. Ich werde nie vergessen, wie einer von Ihnen anschließend gesagt hat, eigentlich ist die Erlösung wie eine schnurgerade Autobahn in den Himmel. Wenn wir durch das Heiligtum gehen, geht es wie eine Autobahn zu Gott zurück. Christus hat während 3,5 Jahren seinen Jüngern so viel wie möglich erklärt, gezeigt und versucht zu korrigieren. Die religiösen Führer hatten keinen Gefallen an diesem Rabbi, der ihnen das Passa-Geschäft zerstört hatte. Die Tiere entsprachen meistens nicht dem, was Gott ihnen durch Mose aufgetragen hatte. Sie sollten alle ohne Fehl sein im Hinblick auf den Messias. Da aber die Gläubigen zum Passa oft sehr lange Wege zurückzulegen hatten, wurde im Tempel ein regelrechter Tiermarkt betrieben und die Tiere zu einem überrissenen Betrag verkauft. Gott konnte dieses üble Treiben nicht weiterlaufen lassen, da der Sinn des Passa durch diese geistige Haltung zerstört wurde. Dasselbe geschah in Samuels Zeiten durch die Söhne Elis, die Priester. Und zu Jeremias Zeit sagte Gott, haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Mördergrube? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Und jetzt muss er es noch einmal sagen. Und sie kamen gen Jerusalem und Jesus ging in den Tempel, fing an und trieb aus die Verkäufer und Käufer in dem Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenkrämer stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll heißen ein Bethaus allen Völkern, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Wenn man in einem bestimmten religiösen Milieu aufwächst, hinterlässt das ein Denkmuster, das schwer zu korrigieren ist, sogar für Gott. Sie haben immer noch nicht begriffen, wozu ihr Meister gekommen ist. Sie wurden so lange gelehrt, dass, wenn der Messias kommt, die Römer hinausgeworfen werden und sie als Volk wieder zu Ruhm und Ehre kommen würden. Zwei wünschten sich, dass sie dann links und rechts von ihm sitzen dürfen, bei seiner Thronbesteigung. Und dieser Wunsch an ihn kam kurz vor seiner Kreuzigung. Dreimal hat er sie darauf hingewiesen, dass er sterben wird, und haben es nicht gehört. Nikodemus, ein Pharisäer und Oberster unter den Juden, hat Christus erklären müssen, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Zeit war nun für Christus gekommen, um die ersten vier Teile der 7-Jahr-Feste in Realität zu vollbringen. Es ist die Zeit vor Passa. Die geistlichen Führer wollten nicht mehr hinnehmen, dass das Volk diesen Rabbi mehr verehrt und an ihn glaubt als ihnen. Sie waren gewohnt, dass man ihnen immer den besten Platz bei Anlässen gibt und sie das Sagen hatten. Und schlimm war, dass er ihnen aufgezeigt hatte, dass sie sich bewusst gegen ihn gestellt hatten aus Neid. Neid und Geldgier ist eine schlimme Sache. Judas verkauft für 30 Silberlinge Gottes Sohn, der ihm nie etwas zuleide getan hat. Christus wusste, wenn er gestorben und auferstanden ist, dass das Zeremonialgesetz nicht mehr gültig ist, da dieses Gesetz auf ihn hinwies. Es wird kein Brandopfer mehr geben, da das echte Brandopfer er selbst ist. So setzt er beim letzten Mal mit seinen Jüngern das Abendmahl ein, das aus Brot und Wein besteht, wieder als Symbol auf ihn. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Was sich hier abspielt, ist nicht zu fassen. Christus bittet: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Sind wir uns bewusst, dass Christus vom Gewicht der ganzen Sündenlast, der ganzen Menschheit, auch die bis in unsere heutige Zeit hinein, zerdrückt wurde? Und wenn es heißt, dass er mit dem Tode rang, Satan hier die zweitletzte Chance sah, Christus vom göttlichen Erlösungsvorhaben für uns abzubringen. Es soll sich hier niemand anmaßen, dies als medizinische oder psychologische Sache abzutun, wie ich mal gehört habe. Denn dann ist der Kampf zwischen Christus und Satan um jeden Menschen nicht begriffen worden. Als Christus bei der Kreuzigung starb, ist der Vorhang zum Heiligen von oben nach unten zerrissen. Der direkte Weg zu Gott ins Heilige ist für jeden frei und sichtbar geworden. Kein menschlicher Vermittler steht mehr zwischen Gott und Mensch, sondern Christus im Himmel als unser Hohepriester allein. In 1. Timotheus 2, 5 bis 6 lesen wir: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Die nochmalige Wiederholung an die Emmaus-Jünger möchte auch uns ermutigen, selbst die Heilige Schrift zu studieren. Es ist unsere Geschichte, die wir in der langen Geschichte der Christenheit, die Geschichte des Volkes Israel, wiederholen. Ich habe letztes Mal auf die zwei täglichen Dienste hingewiesen, die Gott speziell verordnet hat. Warum sind diese zwei täglichen Dienste derart wichtig? Ihr habt vielleicht jetzt gesehen, dass die feindliche Seite zu allen Zeiten sich immer gegen das Heiligtum gestemmt hat, auf das ja kein Mensch zurück in den Himmel zu Gott auf das ja kein Mensch zurück zu Gott in den Himmel findet. In Daniel 18 bis 14 lesen wir: Und es wuchs bis an des Himmels her und warf etliche davon und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und zerstörte die Wohnung seines Heiligtums. Es war ihm aber solche Macht gegeben, wider das tägliche Opfer um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge und, was es tat, ihm gelingen musste. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete: Wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden? Und er antwortete mir: Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Welche Sünde ist hier gemeint, dass einer Macht eine solche Zerstörung gelingt, um Gottes Erlösung auszuhebeln? Im Hebräischen wird für das Wort Sünde diesmal Pescha gebraucht und meint Rebellion, Aufruhr, Abfall und Abtrünnigkeit. Gott braucht nicht das Wort Chatat, wie bei Kain, das Zielverfehlung meint wegen seiner Eigenleistung anstelle Gottes Angebot. Welche Macht ist denn in der Lage, alles, was Gott nun direkt für die Menschen macht, zu imitieren? Zu Jesu Zeiten wurde dem Volk eine solch große Last von religiösen Handhabungen aufgebürdet, die er bei den Führern anprangerte als nicht von Gott aufgetragen. Nach Christi Himmelfahrt lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 von der Ausgießung des Heiligen Geistes als Frühregen, die Gott den Jüngern versprochen hat. Es ist das Wochenfest, das vierte Jahrfest, die 50 Tage nach Passa sind. Als etliche später dann Paulus anfing zu predigen, hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass Männer in die Gemeinde kommen, die das Ihre suchen und nicht, was Christi ist. Diese Männer wollten Macht und Ansehen. Und er sagt, das Böse regt sich schon. Die Apostel und die Gläubigen wurden von zwei Seiten bedrängt, von der religiösen wie politischen Seite, die die sogenannte neue Religion nicht in ihr Macht und Denkgefüge passte und sowieso ganz anderen Sinnes war. Sie wurden verfolgt, ins Gefängnis geworfen oder getötet. Die kleine Urgemeinde sollte mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht werden. Johannes hat von Christus die Offenbarung erhalten, damit das, was im Buch Daniel noch nicht offen angesprochen werden konnte, wegen der langen Zeitspanne, nun breiter erklärt wird. Viele Jahre sind seither vergangen und die Gemeinde hat sich sehr gut etabliert. Wie im Alten Testament die geistlichen Führer einen Bund mit dem Feinde Gottes gemacht haben, und wir lesen in Jesaja 28, 16 bis 18, darum spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohlgegründet ist. Wer glaubt, flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Gewicht machen. So wird der Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben und Wasser sollen den Schirm wegschwimmen, dass euer Bund mit dem Tod loswerde und euer Vertrag mit der Hölle nicht bestehe. Und wenn eine Flut dahergeht, wird sie euch zertreten. Sobald sie dahergeht, wird sie euch wegnehmen. So sind leider die geistlichen Führer in der Christenheit exakt denselben Weg gegangen, aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott. Wie verblendet ist doch die Menschheit. In Offenbarung 13, 1 bis 2 lesen wir: Und ich trat an den Sand des Meers und sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Die Kirchengeschichte zeigt auf, wie sich nach und nach viele Substitute für die Erlösung etablierten, und erwähne aus meiner Sicht aus Zeitgründen nur die wichtigsten. Die Macht des Schöpfers, der Himmel und Erde geschaffen hat, die sich im 4. Gebot der 10 Gebote kundtut, wird verdunkelt. Die 10 Gebote werden neu auf menschliche Gebote umgestaltet und fast unkenntlich gemacht. Und diese neue Macht setzt sich als Gesetzgeber ein. Nicht Gott ist mehr an der Macht, sondern ein Mensch, der sich anmaßt, über das Gewissen und Leben der Menschen zu herrschen. Das Opfer, das Christus einmal vollbracht hat, wird immer wiederholt und somit über Gott verfügt, als könne man über ihn verfügen. Als Mose den Felsen, den Jesus versinnbildete, zweimal schlug, durfte er dafür nicht in das Land Kanaan, da er dadurch die Bedeutung zerstörte. Die Menschen dürfen zur täglichen Vergebung nicht direkt zu Gott gelangen, sondern müssen wieder durch einen menschlichen Vermittler zu Gott. Das Morgen- und Abendopfer, wo Christus jetzt real im Himmel für die Menschen einsteht, ist ausgeschaltet worden. Die tägliche Fürsprache unseres himmlischen Fürsprechers wird auf irrende Menschen und Tote gelenkt. Schon Jesaja in Kapitel 8 rügt das Volk. Soll nicht ein Volk seinen Gott fragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. Werden sie das nicht sagen, so ist kein Licht in ihnen. Unsagbares Leid und Ungerechtigkeit über Jahrhunderte ist dadurch über die ganze Menschheit gebrochen, das nicht zu ermessen ist. Durch die Flut von gottesfeindlichen religiösen und politischen Machenschaften. Darum spricht Gott im Buch Daniel von einem Gräuel der Verwüstung, was im Heiligtum geschah, das gereinigt werden muss. Die Zeit der letzten 3 Jahrfeste ist gekommen, um in Realität zu geschehen, wie die ersten 4 bereits in Realität vollbracht wurden. Seit der Prophetie über die 2300 Abende und Morgen sind bereits 1810 Jahre vergangen. Und wir kommen in den Herbst 1844, wo unser Hohepriester Jesus Christus durch den Vorhang in das Allerheiligste eintritt. Der letzte Vorhang wird beseitigt und Gottes Bundeslade, der Thron Gottes mit der Bundeslade wird sichtbar. und sein Blut für die ganze Menschheit ist immer noch geltend gemacht. Analog dem fünften Jahrfest des Posaunenblasens für den bevorstehenden großen Versöhnungstag im Alten Testament leben wir nun in der Zeit der Ankündigung der drei Engel aus Offenbarung 14, 6-7, die noch einmal das ewige Evangelium verkünden sollen. Es ist die Zeit, Gott die Ehre zu geben. Was heißt das? Wie können wir Gott die Ehre geben? Gott die Ehre zu geben ist die Anerkennung, dass Gott allein Macht hat und er der alleinige Herr und Gott ist und kein anderer. Es ist nicht etwas, das wir ihm zur Verfügung stellen. Das ewige Evangelium will nochmals darauf hinweisen, dass es keine Drohbotschaft ist, sondern ein Entscheidungsstandpunkt. Es ist die Ankündigung von zwei Gerichten. Das eine Gericht ist für die Heiligen des Höchsten, die sich seit Gedenken bis in die heutige Zeit vom Blut des Erlösers reinwaschen lassen und ihn als Erlöser willkommen heißen. Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Und noch einmal, Henoch, Elia und Mose sind bereits im Himmel. Das andere Gericht ist für die Menschen zum Überdenken, die das Gedankengut seit Kain und Beginn des babylonischen Selbsterlösungswerkes und Rebellion bis in die heutige Zeit so vorziehen. Sintemal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. In Römer 1,22 lesen wir, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. In dieser Zeit können noch Menschen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Gott sagt in Hesekiel 18, 21-23, wo sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält meine Rechte und tut Recht und Wohl, so soll er leben und nicht sterben. Es soll aller seiner Übertretung, so er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll leben um der Gerechtigkeit willen, die er tut. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Die Mächte, die die Gläubigen unterdrückt haben, werden sich noch einmal zeigen. Wie die vor uns liegende Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht. Es könnte aber eine Zeit sein, die sich wie vor dem Auszug aus Ägypten anfühlen könnte. Am großen Versöhnungstag im sechsten Jahrfest im Alten Testament verging eine definierte Zeit in der Abwicklung durch die Heiligung des Hohepriesters, durch Darbringung seines eigenen Opfers, dann dem großen Stellvertretungsopfer von Jesus Christus und dann in die Wüste zu schickenden Bock Azazel. Aber eines wissen wir, wenn Christus aus dem Allerheiligsten tritt, ist die Menschheitsgeschichte Geschichte. diejenigen, die sich auf die Wiederkunft ihres Erlösers freuen, erleben nun das siebte Jahrfest in Realität. Sie leben mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Sollte aber Gott nicht auch retten, seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Amen.